Ich lese noch den Predigttext aus dem Römer. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zur nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Einschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat.
Dreieiniger Gott, ich danke dir, dass du gut bist und dass du Gnade hast mit uns. Ich danke dir, dass du dich freust, wenn du uns siehst und dass du uns darum nicht lässt, wie wir sind, sondern dass du uns immer näher zu dir ziehst und uns verwandelst, dass wir deinem Sohn Jesus Christus immer ähnlicher werden. Amen. Wir haben vor einer gewissen Zeit einen Prozess der Neuausrichtung begonnen. Es hat ungefähr so vor 3 Jahren angefangen, wo wir so in der Gemeindeleitung gemerkt haben, irgendwo sind wir ein bisschen ratlos, wo sollen wir mit der Gemeinde hin? Was ist so der Prozess, der uns bevorsteht? Und so haben wir uns auf die Suche gemacht und uns wieder mit der Vision auseinandergesetzt, die so vor ungefähr 10 Jahren hier entstanden ist. Und wir haben uns gefragt, ist das noch das? Leben wir nach dem? Ist es das, was auch vielleicht die nächsten 10 Jahre prägen soll oder auch nicht? Und so haben wir uns da aktiv diese Frage gestellt. Wir haben auch diese Spurgruppe gegründet, die uns da als Gemeindeleitung unterstützt in diesem Prozess drin. Und wir haben da letztes Jahr dann im Sommer auch dazu aufgerufen, da bewusst sich auch damit auseinanderzusetzen und Gott zu fragen, Gott, welche Themen sind denn dran? Was willst du uns sagen? Und so im letzten Herbst, da ist für uns klar geworden, es sind so 2 Themen, die irgendwo wichtig sind, jetzt so als nächster Schritt, vielleicht nicht für die nächsten 10 Jahre, aber so als nächster Schritt. Und das waren die 2 Themen Heiliger Geist und Buße. Und das haben wir im letzten Winter dann angefangen, dass wir da eine Serie gemacht haben, zum Thema Buße. Ein wichtiger Text war da auch aus Offenbarung 3, das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Das ist nicht unbedingt der angenehmste Text, weil Gott da diese Gemeinde dort vor Ort in der heutigen Türkei kritisiert und sagt, ihr meint, bei euch sei alles gut und äußerlich ist es das auch, aber innerlich ist es nicht gut. Also ihr meint, ihr seid reich, aber eigentlich seid ihr arm. Ihr meint, ihr seht alles ganz, ganz klar, aber eigentlich seht ihr es nicht klar. Und so war es für uns dann auch irgendwo ein schwieriger Moment. Also viele, die hier sitzen, die waren da dabei, wo man gemerkt hat, das ist irgendwo herausfordernd, weil wir nicht so recht wussten, was ist denn genau das Problem? Was sehen wir nicht? Aber das ist genau der Text in Laodicea, dass diese Gemeinde nicht sieht, was das Problem ist. Und so haben wir gesagt, okay, wir stellen uns dem einfach und wir fragen Gott, ja, was ist denn das? Also Jesus fordert diese Gemeinde auf und sagt, kauft euer Gold bei mir. Also vertraut nicht auf irgendwo das, was ihr selbst für wertvoll und gut haltet, sondern kommt da zu mir mit dem. Und das haben wir da auch gemacht. Im Frühling haben wir auch noch dann eben eine längere Serie gehabt, wo wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigt haben, also diese beiden Themen. Und irgendwo war es ein bisschen schwierig oder auch frustrierend, weil wir gemerkt haben, irgendwo kommen wir da so nicht recht weiter. Es war so dieses Bild von der Wüstenwanderung, man ist irgendwo in der Wüste unterwegs. Eigentlich möchte man gerne, wie das Volk Israel, so in dieses gelobte Land einziehen. Das hat ja Gott versprochen, oder? Das Gute. Aber im Moment sieht man einfach so diese Steine und es ist irgendwo orientierungslos. Es war vielleicht auch darum schwierig, weil wir auch als Gemeindeleitung da uns mit dem beschäftigt haben, auch irgendwo die Geschichte dieser Gemeinde ein bisschen angeschaut haben und uns gefragt haben, ja, gibt es irgendwo noch irgendwelche Leichen im Keller, die man irgendwo mal richtig beerdigen sollte? Und da sind wir nirgends drauf gestoßen. Also wir haben uns da zum Beispiel mit dem Gebäude beschäftigt. Ja, als das gebaut wurde, gab es da irgendwelche Streitigkeiten, sind irgendwelche Gelder veruntreut worden, gab es irgendwo mal, was weiß ich, für einen Skandal, den man unter den Deckel gehalten hat. Und es ist nichts zum Vorschein gekommen. Und das war irgendwie, auf der einen Seite war es gut, weil wir gemerkt haben, okay, so schlimm ist es irgendwie nicht. Und auf der anderen Seite, ja, aber Gott, warum hast du uns dann dieses Thema gegeben? Und so als ich aus meinem Sabbatical da im Frühling dann zurückgekommen bin, ist bei mir etwas Interessantes passiert. Ich habe plötzlich die Dinge gesehen, die ich vorher auch schon gesehen habe, aber vielleicht ein bisschen klarer. Manchmal hilft es, wenn man wie aus einem System rausgeht, eine Zeit lang draußen ist und dann wieder reinkommt und dann sieht man genau die gleichen Dinge, aber sie stören einen wieder. Und das war vielleicht das, was mit mir passiert ist in dieser Zeit, und als ich so mit Leuten über das ins Gespräch gekommen bin, habe ich gemerkt, es ist etwas, was viele hier irgendwo auch merken, aber nicht irgendwo so richtig auch formulieren können. So eigentlich für mich oder für uns auch als Leitung ist das so das Fazit. Ich glaube, das Problem ist nicht unbedingt das, was wir gemacht haben oder nicht gemacht haben, sondern es geht um die Art und Weise, wie. Ich glaube, es braucht für uns eine neue Ausrichtung auf dieses Herz Gottes, dass wir uns neu nach dem ausstrecken, neu fragen, Gott, was möchtest du? Und weniger darauf vertrauen, was wir selbst irgendwo leisten können. Ich habe einfach so ein paar Stichworte, wo ich gemerkt habe, das ist mir irgendwie so wichtig geworden in dieser Zeit. Ich glaube, wir haben viele Menschen die hier in der Gemeinde, die sehr aktiv sind, die sehr, sehr viel investieren, und irgendwo mit der Zeit etabliert sich eine gewisse Routine. Und Routine kann sehr gut sein, sie kann aber auch dazu führen, dass man Dinge einfach nur noch aus Pflicht macht, weil man das halt eben so macht. Aber ich glaube, das, was Jesus uns immer wieder aufruft dazu, ist, Dinge aus Liebe zu tun. Oder? Treue ist ein wichtiger Teil, der zur Liebe dazugehört. Aber wenn die Liebe verloren geht, dann ist auch diese Treue nicht viel wert. Ich glaube, wir haben vieles nach eigenen menschlichen Möglichkeiten gemacht, oder? Wir haben viele Leute top ausgebildet, Management, was weiß ich, die Dinge sehr gut können. Und ich glaube, Gott ruft uns zu einem neuen Gottvertrauen, dass wir Dinge loslassen, dass wir Gott vertrauen, dass er Dinge tut und dass wir ja Sachen nicht einfach nur alle irgendwo in der Gemeinde managen können. Ich glaube, es geht auch darum, die Frage, wo übernehme ich Verantwortung, geistliche Verantwortung. Nicht irgendwo Verantwortung, dass ich sage, ich übernehme dieses Team oder sonst irgendwo etwas, sondern Menschen, die zum Beispiel im Gebet sich hinstellen und sagen, Gott, ich lass dich nicht los, ich bleibe da dran. Oder so dieses beharrliche Gebet, von dem Jesus spricht. Und er sagt, das ist meine Verantwortung. Das, was ich übernehme für diese Gemeinde. Oder auch Verantwortung für andere Menschen, für eine jüngere Person, nächste Generation. So, da Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ja, ich leite dich an. Ich bin mutig und ich biete mich dir zum Beispiel als Mentor an oder so. Ich glaube, wir brauchen mehr von dem. Ich habe mich sehr gefreut über die Predigt von letzter Woche von Beat, wo er uns da mit Jesaja, oder letzte Woche war ja noch der Seegottesdienst, vorletzte Woche, wo er uns mit Jesaja und seinem großen Gotteserlebnis da konfrontiert hat. Jesaja, der schon irgendwo gut mit Gott unterwegs war und dann plötzlich merkt er, ich bin ja auch Teil von diesem Volk, das sich nicht an Gottes Regeln hält. Also auch so ein Ruf dazu vielleicht, dass wir uns selbst auch mehr verstehen als Teil all dieser Probleme, die unsere Gesellschaft hat, und dass wir vielleicht genau gleich wie unsere Gesellschaft Gott fragen müssen: Gott, wo geht es hin? Aber unsere Gesellschaft kennt Gott nicht, aber wir kennen ihn. Und dass wir das neu tun. Ich glaube, wir haben hier einen großen Durst auch nach Wissen, dass wir haben viele Leute, die sind theologisch interessiert. Ich würde sagen, das theologische Interesse in dieser Gemeinde ist überdurchschnittlich. Wir haben viele Leute, die sich da vertiefen. Aber vielleicht ist es ein bisschen das, was uns Albert in dieser Textlesung zu Jakobus auch wieder vor Augen gemalt hat. Was passiert denn mit all diesem theologischen Wissen? Oder? Also nur weil wir Sachen ganz genau erklären können, heißt das noch nicht, dass das dann auch wirklich im Leben ankommt. Also so ein Beispiel, das ich immer wieder mache, so in diesen letzten 10 Jahren, in denen ich hier Pastor bin, hatten wir keine einzige Taufe von einem Menschen, der nicht irgendwo christlich selbst aufgewachsen ist. Wir hatten keine Taufe von irgendjemandem, der irgendwo nichts mit Gott am Hut hatte, zu unserer Gemeinde dazugekommen ist, und sich dann hat taufen lassen. Und das an sich ist ja, also es ist ein Symptom, glaube ich, von etwas Größerem. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen eine neue Ausrichtung. Wir brauchen ein Umdenken. Und ich habe euch hier das nochmal so mitgenommen, weil wir jetzt nochmal 2, 3 Predigten haben werden, wo wir uns mit diesem Thema Buße beschäftigen möchten. Dann am 20. September ist das, kommt der eidgenössische Dank-, Buß- und Bettag. Eigentlich wunderbar, dass unser Schweizer Staat sagt, einmal im Jahr widmen wir uns diesem Thema. Und ich glaube, wir wollen es dieses Jahr vielleicht mit einer größeren Ernsthaftigkeit tun, als wir das in anderen Jahren gemacht haben. Also es sind ja auch 3 Themen, Danke, Buß und Bet. Also man kann da auch ein bisschen ausrichten, oder? Dieses Jahr werden wir uns spezifisch mit diesem Thema Buße auch beschäftigen. Wir wollen da auch dieses Thema ein bisschen abschließen, so für uns als Gemeindeprozess, und werden da um diese Woche, nächste Woche und dann eben am 20. September sehr bewusst uns mit diesem Thema beschäftigen. Und dabei möchte ich euch mitnehmen, weil ich immer wieder merke, Buße ist so ein Wort, das schnell irgendwo falsch verstanden wird. Und zwar nur schon für alle die mit dem Auto gekommen sind, die werden gesehen haben, dass es vorne jetzt ein Blitzer steht, oder? Und wenn wir Buße hören, dann haben wir meistens das im Hinterkopf, oder? Wenn du da zu schnell fährst, dann bekommst du eine Buße. Also Buße hat etwas mit Strafe zu tun. Und ich möchte das darum heute thematisieren, weil es biblisch gesehen eigentlich nicht sehr viel mit Strafe zu tun hat, sondern eben mit Umdenken. Ich habe für alle, die Logos haben, die kennen vielleicht diese Ansicht, ich teile das hier ein bisschen mit euch, wie ich da zu meinen Erkenntnissen komme. Das ist die Wortstudie für diejenigen, die dieses Programm haben. Und zwar könnt ihr da ganz einfach, wenn ihr den deutschen Text in einer Bibel habt, könnt ihr da einen Rechtsklick machen und dann sagen, ich möchte eine Wortstudie, und dann sucht ihr dir alle die Bibelstellen zusammen, wo dieses eine bestimmte Wort vorkommt. Hier jetzt eben dieses Wort Buße. Ich habe hier die Luther-Übersetzung, Luther 84, die klassische, die viele im Ohr haben, mitgenommen. Und das Tolle ist hier, ihr habt dann jeweils die griechische oder den Grundtext. Ihr müsst das jetzt nicht lesen können, so, aber das ist, ich finde das immer wieder ein spannendes Tool, weil man eben da auch gewisse Sachen sieht. Etwas, was man auch sieht, man sieht es hier nicht so gut, insgesamt, die Luther-Übersetzung hat diesen Begriff Buße 44 Mal drin. Im Text. Jetzt kann ich das aber auch wechseln. Ich kann sagen, ich möchte da nicht schauen, was macht die Luther-Übersetzung, sondern ich kann zum Beispiel schauen, was haben wir, Schlachter zum Beispiel. Wird auch noch viel gelesen. Wenn wir jetzt Schlachter anschauen, dann merken wir, der hat 56, 12 mehr. Wo nimmt denn der diese 12 mehr her? Die reden ja vom gleichen Neuen Testament, oder? Also das ist dann so etwas, wenn ihr da jetzt neue evangelistische Übersetzung macht, hat er überhaupt keine Treffer. Die neue evangelistische Übersetzung verwendet das Wort Buße nicht, gar nicht. Also ihr merkt, da gibt es große Unterschiede. Hier katholische Übersetzung, Einheitsübersetzung, zwei Treffer. Hier blau und rot, das heißt, es ist jeweils ein unterschiedliches Wort, das da dahinter steht. Also es gibt sehr, sehr große Unterschiede bei sehr seriösen Bibelübersetzungen. Und das hat den einfachen Grund, dass es im Griechischen kein Wort für Buße gibt, so wie wir das heute im modernen Deutschen verstehen. Dieses Wort existiert so nicht. Im Griechischen, da haben wir andere Begriffe oder diese Begriffe bedeuten etwas anderes. Und zwar haben wir eigentlich hier jetzt, oder nehmen wir gleich die Einheitsübersetzung, es ist vor allem dieses Stichwort Metanoia. Für diejenigen, die Logos haben, ihr könnt dann da draufklicken und dann habt ihr unten, schön geht euch auf, wo das überall steht. Wir können da jetzt auch nochmal eine Wortstudie machen und merken, wo kommt denn dieses Wort Metanoia vor? Um das geht es uns ja, also das Grundwort. Und dann kann ich da sagen, ich möchte auch wieder eine Wortstudie machen. So. Und dann merken wir plötzlich, aha, dieses Wort kommt bei all diese Bibelübersetzungen verwenden das gleiche Neue Testament, das genau gleiche Griechisch, den genau gleichen griechischen Text. Aber die übersetzen unterschiedlich, weil eben genau dieses Wort Metanoia anscheinend nicht so klar im Deutschen wiedergegeben werden kann. Wir könnten da auch jetzt irgendwo mit anderen Texten arbeiten. So. Das ist auch nicht so wichtig jetzt an diesem Punkt. Um was es mir geht, ist, wenn ihr jetzt hier diese Stichworte anschaut, mit diesem Wort Metanoia, dann sehen wir, es kann heißen Buße tun. Und ebenso eine Übersetzung wie Elberfelder, die übersetzt dann oft mit Buße tun. Aber eine neue evangelistische Übersetzung oder eben eine Einheitsübersetzung, die übersetzt mit Umkehr. Und das ist das, was es wörtlich gesehen auch eher bedeutet. Also ihr seht, umkehren, kehren, sich umwenden. Wenn wir andere Begriffe nehmen, die ebenfalls in verschiedenen deutschen Übersetzungen mit Buße übersetzt werden, dann haben die eigentlich immer etwas damit zu tun, dass eine Veränderung geschieht. Also entweder in der Veränderung des Handelns oder eine Veränderung des Denkens. Das ist das, was ganz oft mit diesem, oder das sind die Wörter, die dann im Deutschen oft mit Buße wiedergegeben werden. Ich mache diesen Punkt, weil eben bei uns, in unserem Sprachgebrauch, heißt Buße Strafe. Also wenn ein Aufruf zur Buße in der Bibel drin steht, dann geht es nicht darum, dass wir uns jetzt irgendwo sagen, okay, jetzt muss ich irgendwo ans Finanzamt 40 Franken spenden oder vielleicht eben an irgendein Hilfswerk oder so. Um das geht es nicht, sondern es geht um das, was Albert uns in der Textlesung mit Jakobus so schön vor Augen geführt hat, nämlich, dass sich im Leben etwas zeigen muss. Buße bedeutet, ich laufe in eine Richtung und dann kommt dieser Ruf zur Umkehr, halt, du musst umdrehen und dann ändert sich etwas. Es ändert sich etwas in der Ausrichtung, in dem, wie ich denke, und es ändert sich etwas in dem, was ich tue. Das bedeutet Buße. Also wenn wir jetzt heute und nächste Woche und dann am Eidgenössischen Dank, Buß und Bettag über Buße reden, dann reden wir von Umkehr. Das ist das Eigentliche. Es geht um eine Veränderung von dem, was wir tun und was wir denken. Und ich habe vorher schon ein paar Dinge erwähnt. Ich glaube, es geht bei uns vor allem um eine neue Richtung des Denkens. Eben eine neue Abhängigkeit von dem, was Gott tut. Uns dem ausliefern und sagen, Gott, du bist derjenige, der es tun muss. Und wir tun alles, was in unserer Macht steht, aber am Ende bist es du. Und unsere Taten werden zeigen, ob das einfach ein frommes Lippenbekenntnis ist oder ob das tatsächlich etwas ist, was aus dem Herzen herauskommt. Und ich glaube, wir dürfen das neu lernen hier. Wenn wir das so ein bisschen anschauen, dann eben könnten wir ganz, ganz viele Texte anschauen im Neuen Testament. Eben jetzt nur, das ist jetzt nur das Verb Metanoieo kommt 34 Mal vor im Neuen Testament. Wenn man das Nomen noch dazu nimmt und so weiter, dann sind wir dann bei irgendwie gut 100 Stellen oder so. Wenn wir da die anderen Texte auch noch mit dazu nehmen. Also es ist ein Thema, das sehr, sehr wichtig ist und wo das Neue Testament immer wieder davon spricht. Und ich glaube, das, was uns manchmal ein bisschen verloren geht, ist, dass gerade die Briefe, also ein Jakobusbrief, wendet sich nicht an irgendeine böse Welt von Menschen, die alles ganz, ganz schlecht machen, sondern er wendet sich an Menschen, die diesem Jesus schon folgen. Also das, was wir von Jakobus gelesen haben, das sagt er eben zu Menschen wie du und ich. Menschen, die das sehr ernst meinen mit diesem Jesus. Und da sagt er, dein Glaube muss sich zeigen. Und wir könnten ganz viele andere Texte auch noch anschauen. Ich habe einen mitgebracht aus dem Römerbrief, wir werden nächste Woche auch nochmal Römerbrief uns anschauen, weil Paulus da auch sehr viel über Gnade und Buße etwas zu sagen hat. Hier ist ein bisschen anders formuliert. Er hat aber eigentlich einen ähnlichen Gedankengang. Also Paulus sagt hier im Römer Kapitel 12, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Ich glaube, damit dürfen wir anfangen, mit dem Erbarmen Gottes. Der Ruf zur Umkehr ist nicht einfach einer, weil Gott sagt, mir passt nicht, was ihr tut. Also schon auch. Aber es hat einen guten Grund, dass er sagt, ich sage nicht, ihr müsst umkehren, weil ich euch irgendwie den Spaß verderben will, sondern weil ich sehe, dass ihr ganz fundamental falsch lauft. Es ist vielleicht die Stimme des Navis im Auto, wenn ihr irgendwo falsch abzweigt und dann irgendwo hinfahrt und dann sagt das Navi, bitte wenden, oder? Und vielleicht kennt ihr die Gegend ganz gut und wisst, dass deine Abkürzung, das Navi kennt das nicht, ich weiß es besser, oder? Und dann könnt ihr weiterfahren. Aber wenn ihr irgendwo seid, wo ihr euch nicht auskennt, dann ist es vielleicht besser, dann tatsächlich zu wenden und dem Navi zu folgen. Und das ist genau der Punkt, oder? Welche Stimme hören wir, wenn Gott zur Umkehr ruft? Ich glaube, es ist die gute Stimme von Gott, der alles weiß, der uns ganz genau kennt und darum sagt, du bist auf dem Holzweg. Das ist deine Sackgasse. Du bist auf dem Weg zum Abgrund. Du musst umkehren. Und unsere Entscheidung ist dann, hören wir darauf oder stehen wir da wie eben beim Autofahren und sagen, ich kenne mich hier aus, ich weiß, dass ich habe einen besseren Weg als du. Diese zwei Optionen haben wir. Und ganz viele Menschen, die den Ruf zur Umkehr hören, die verhalten sich eben wie so ein Autofahrer oder eine Autofahrerin, die dann sagen, ich weiß es schon, ich brauche dich nicht, ich brauche deine Richtungsanweisung nicht. Und wir, glaube ich, wir dürfen uns da auch entscheiden, wollen wir weiterfahren und meinen, wir wüssten es, wie es ist, oder hören wir auf diesen Ruf. Aber eben dieser Ruf am Anfang ist ein Ruf des Erbarmens Gottes. Gott interessiert sich für dich. Du bist ihm wichtig. Und darum sagt er dir auch, wenn etwas schief läuft. Ich glaube, das ist etwas, was gute Freunde auszeichnet, oder? Gute Freunde, Leute, die eng mit dir unterwegs sind, das sind diejenigen, die auch mal etwas Unangenehmes sagen können, weil du weißt, sie meinen es gut. Oder? Also ist ein Segen, solche Menschen um sich zu haben. Das ist nicht immer angenehm, aber ein Segen. Es ist Gottes Erbarmen. Darum redet Paulus hier weiter. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Oder Opfer. Für diejenigen, die Opferkultur im Alten Testament kennen, das Opfer stirbt, das Opfertier stirbt. Also irgendwo, ich höre auf in diesem Moment ein Stück weit. Und ganz oft ist es so, wenn Gott zur Umkehr ruft, dann schreit etwas in uns, aber dann sterbe ich. Oder? Es gibt diese Geschichte, wo dieser reiche junge Mann zu Jesus kommt und ihn fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun, um ins Himmelreich zu kommen? Und Jesus sagt ihm, gib alles, was du hast, weiter. Gib es den Armen. Und dieser Mann wird traurig und geht weg und tut das nicht. Warum? Das interpretiere ich jetzt da rein, weil irgendwo in eine kleine Stimme in ihm ganz laut schreit und sagt, wenn ich alles weggebe, dann sterbe ich. oder? Und vielleicht denkt er nicht sterben, aber so, aber was bin ich denn? Wo ist denn mein sozialer Status? Wer kauft mir denn mein Essen? Vielleicht habe ich dann Hunger. Wo soll ich denn schlafen, oder? Das sind alles Formulierungen von einer ganz tiefen, kleinen Form von Sterben. Oder? Also das Opfer stirbt. Und Paulus sagt, wenn Gott so, sich so für dich interessiert und so viel Liebe für dich hat und dich zur Umkehr ruft, dann ist die einzige angemessene Antwort darauf zu sagen, okay, ist gut, ich bin bereit zu sterben. Ich bin bereit, diese Stimme, die in mir schreit, es wird dir nicht gut gehen, zu ignorieren und zu sagen, ich glaube dir mehr als dieser kleinen Stimme in mir drin, die schreit, du wirst untergehen. Ich gebe mich als ein lebendiges Opfer. Das ist die Antwort, die Paulus uns da vor Augen führt. Er sagt, das ist der wahre Gottesdienst. Der wahre Gottesdienst ist nicht, dass wir irgendwo uns hier treffen und Bibeltexte lesen. Das gehört auch ein Stück weit dazu, aber das ist die äußere Form, oder? Dass wir Lieder singen, dass wir zusammen beten und so. Das hilft uns. Dieser äußere Gottesdienst ist hoffentlich eine Hilfe für den wahren Gottesdienst, nämlich dieses lebendige und heilige Opfer. Und das ist nicht immer leicht. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Oder? Die Art und Weise, die Maßstäbe dieser Welt bedeuten eben genau, du brauchst ein Konto, auf dem hast du irgendwo 3 Monatslöhne auf der Seite gelegt. Falls du eben da mal arbeitslos wirst, dann kannst du das überbrücken und so. Also gute Ratschläge, oder? Alles gut gemacht irgendwie. Ja, dritte Säule musst du so und so handhaben. Es gibt ganz, ganz viele gute Ratschläge. Und Paulus sagt, richtet euch nicht nach dem. Richtet euch nicht nach dem aus. Und zwar nicht, weil es an sich falsch ist, sondern weil Gott noch mehr da hat. Sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Lernt, so zu denken, wie Gott denkt. Jesus, der sagt, macht euch keine Sorgen darum, was morgen ist. Sondern schaut euch die Blumen auf dem Feld an, schaut euch die Vögel an. Die leben auch. Und die machen sich keine Sorgen um morgen. Denn Gott versorgt sie. Lernt das. Das ist das, was Jesus uns vorgemacht hat. Also richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Das ist Buße, Umkehr. In einer neuen Weise denken zu lernen. Und das ist schwierig. Und je älter wir werden, desto schwieriger wird es. Ich hatte gestern ein Klassentreffen und eine von meinen Kolleginnen hat dann gesagt, weißt du, jetzt so mit Mitte 30, da sind wir einfach, wer wir sind. Es wird keine Veränderung mehr geben in unserem Charakter, hat sie so gesagt, oder? Und das ist allgemeine Weisheit. Also wenn ihr da mit Leuten redet, ja, klar. Also man kann vielleicht noch ein bisschen an seiner Kommunikation arbeiten, dass man da irgendwo netter ist mit anderen Menschen. Aber grundsätzlich sind wir, wer wir sind, ab einem bestimmten Alter. Und je älter wir sind, desto stärker ist das. Desto stärker sind diese Pfade eingetreten, wie wir denken, wie wir handeln. Und Paulus ruft aber genau, auch wieder, Römerbrief ist nicht an irgendwelche Heiden geschrieben, sondern Römerbrief ist an eine Gemeinde von Jesus-Nachfolgern geschrieben. Oder? Er sagt, ihr sollt euch nicht den Maßstäben dieser Welt gleich machen, sondern lernt, neu zu denken. Damit ihr verändert werdet. Das hat eine Veränderung. Es kann gar nicht anders sein. Gott wird uns verändern, wenn wir uns nach seinen Maßstäben orientieren. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist, glaube ich, so eine sehr hohe Messlatte. Und gerade so ein Text, wie ihn Albert gelesen hat, im Jakobusbrief, merkt, wenn man den ernst nimmt, also wenn man das, macht das vielleicht heute Nachmittag oder jetzt auch hier, Römer 12, könnt ihr auch noch das Kapitel weiterlesen. Wenn wir das lesen und das Satz für Satz ernst nehmen, also wie soll das denn jemand schaffen? Niemand schafft das. Auch da brauchen wir wieder dieses Erbarmen Gottes, die Gnade Gottes, die uns herausruft und die es uns auch möglich macht. Das ist das, was Paulus im Philipperbrief sagt. Gott bewirkt beides. Das Wollen und das Vollbringen. Wir müssen uns da irgendwie reingeben. Also Das kann euch keiner nach menschlichen Maßstäben erklären. Es ist einfach eine Erfahrung, die immer wieder Menschen machen, dass wir uns voll in diese, dass wir unser Bestes geben können und müssen und gleichzeitig darauf angewiesen sind, dass Gott sein Ding dazu tut und dass es nur dann möglich ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Schwierig. Sich selbst in den Spiegel zu schauen und zu sehen, wer bin ich da wirklich. Und nicht einfach nur, um da eben, jetzt kommt wieder das Wichtige. Buße heißt nicht Strafe, oder? Wenn du in den Spiegel schaust und merkst, ich genüge diesem Maßstab nicht, dann ist die Reaktion nicht, sich irgendwelche Strafen aufzuerlegen. Das ist nicht Buße. Das ist irgendwelche Selbstoptimierung oder was weiß ich. Das ist nicht Buße. Sondern es heißt umdenken, umlernen. Es braucht eine Veränderung, ja. Aber nicht daraus, dass man sagt, ich muss mich jetzt einfach noch mehr anstrengen, sondern ich glaube, es ist ein Stück weit dieses Sterben und das Aufgeben, von dem Paulus eben in diesem Opfer spricht und sagt, Jesus, ich kann es nicht. Aber ich gebe mein Leben dir und du musst es tun mit mir. Es gibt keine andere Möglichkeit, dass wir vollkommene Menschen werden können, als dass wir selbst sterben. Innerlich. Und irgendwann auch äußerlich. Aber vor allem in diesem Moment innerlich. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Ich schließe hier jetzt ab, wenn ihr dieses Kapitel weiterlest, weiter unten, die zweite Hälfte, da hat Paulus dann nochmal eben auch so ein paar ganz krasse Aussagen drin. Also empfehle ich euch vielleicht Jakobusbrief und Römerbrief hier heute Nachmittag nochmal hervorzunehmen und da zu lesen. Wenn wir uns eben jetzt in den nächsten paar Wochen nochmal mit Buße beschäftigen, dann ist mir wichtig, nehmt das ernst. Ich weiß, ganz viele Leute sitzen hier drin, die sind schon Jahrzehnte mit diesem Jesus unterwegs und die haben schon ganz, ganz viel gehört. Die haben diesen Ruf zur Umkehr schon hunderte Male gehört. Aber wenn er heute dich trifft, wenn heute der Heilige Geist etwas in dir bewirkt, dann folge dem. Wir haben diese Serie, in dem das drinsteht, überschrieben mit diesem Titel, Folge dem Gott, der redet. Und manchmal ist das Reden Gottes eben auch ein Ruf zur Umkehr, dass sich etwas verändert. Und wenn dieser Ruf kommt, dann reagier nicht darauf, indem dass du sagst, ah, was bin ich für ein schlechter Mensch und ich muss mich einfach mehr anstrengen. So. Sondern reagier damit, dass du sagst, danke, dass du mich rufst. Es ist Gottes Erbarmen. Danke, dass du mich rufst. Und antworte mit diesem Vertrauen, dass du dich selbst Gott hingibst und sagst, ja, ich weiß, dass es so ist. Wenn ich in den Spiegel schaue und ehrlich bin, mich selbst ehrlich einschätze, dann sehe ich das, dass viele Dinge in meinem Leben noch nicht gut sind. Also nimm das ernst. Und sei auch bereit, an dir zu arbeiten. Aber immer in diesem Vertrauen, dass Gottes Gnade größer ist und etwas bewirken kann, was du nie in deinem Leben bewirken kannst. Erneuere dein Denken, richte dich nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Also nicht irgendwo eben Selbstoptimierung, sondern echte Umkehr, die von innen kommt und die der Heilige Geist bewirken muss. Also nimm das ernst. Nimm das ernst und gleichzeitig mach dich dabei nicht selbst schlecht. Oder? Weil ich glaube, Gott redet mit dir sehr wertschätzend, sogar auch in diesen Momenten, wo er dich auf deine dunklen Seiten aufmerksam macht. Es geht Gott nicht darum, dich klein zu machen, sondern es geht Gott darum, dich groß zu machen. Und das bedeutet, dass er manchmal einen kleinen Umweg durchs Tal gehen muss mit dir und mit mir auch. Ich möchte diese Zeit abschließen mit einer kurzen Zeit der Stille. Vielleicht merkst du, wow, ja, da hat jetzt Gott geredet. Dann nimm dir kurz Zeit, um das irgendwie festzuhalten. Vielleicht musst du etwas aufschreiben, vielleicht merkst du gerade, ich muss jetzt gerade irgendwo jemanden noch anrufen oder ich muss mit jemandem reden, dann mach das jetzt. Lass das nicht vorbeigehen. Ich glaube, Gott ruft, Aber er ruft auch nicht ewig. Er ruft auch nicht immer gleich. Es gibt besondere Momente in denen Gott besonders redet, und die dürfen wir ernst nehmen. Also nutze diese Zeit vielleicht, um etwas aufzuschreiben, vielleicht auch zu überlegen, was mache ich jetzt mit dem? Muss ich vielleicht mit jemandem mal reden, um das einzuordnen oder so? Wie auch immer. Ich glaube, auch da wird der Heilige Geist mit dir reden. Ich werde diese Zeit dann abschließen mit einem Gebet. Heiliger Gott, ich danke dir, dass du da bist und dass du da sein möchtest mit uns. Und ich danke dir, dass wir darum auch einfach kommen dürfen, wie wir sind, mit allen dunklen Flecken, mit allem, wo wir selbst uns vielleicht schon seit Jahren über uns selbst aufregen. Und ich danke dir für deine Barmherzigkeit, dein Erbarmen, deine Gnade, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns an der Hand nimmst und dass du uns verwandeln möchtest. Dass das neue Leben, das du in uns schon angefangen hast, zur vollen Entfaltung kommt, dass es aufwachsen darf, dass es blühen darf. Und ich danke dir, dass du dafür auch all die Dinge wegräumst, die dieses Wachstum behindern. Und Herr, hilf uns, die Hände aufzumachen, dort, wo wir uns an irgendwo diese Dinge klammern, weil wir meinen, darin sei Leben. Herr, zeig uns, dass das Leben bei dir ist und dass wir dein Leben brauchen, deine Liebe, dein Frieden, deine Gerechtigkeit. Amen.